Ja, Leute, wir sind momentan in einer Predigtserie, die sich Nine Flavors and One Fruit sich nennt. Also neun Geschmäcker und eine Frucht heißt unsere aktuelle Predigtserie. Und ich war die letzten Wochen nicht da, aber ich habe mir die Predigten aus der Serie nochmal nachgehört. Könnt ihr auch gerne tun auf unserer Homepage. Und wir hatten drei starke Predigten gehört und ich darf heute den Abschluss quasi machen von unserer Predigtserie. Neun Geschmäcker, eine Frucht, okay? Und ich habe mir, wie gesagt, die Predigten angehört und ich habe heute ein Thema auf dem Herzen, was mich eigentlich schon die letzten Monate begleitet hat. Und ich habe mein Thema genannt und wenn du auf Facebook mal reingeschaut hast, hast du es schon lesen können. Mein Thema heute heißt, oder meine Predigt lautet heute, du erntest, was du siehst, okay? Was du siehst, nicht was du sähst, sondern was du siehst. Weil es gibt ein biblisches Prinzip und das heißt, dass wir das ernten, was wir säen. Und es ist absolut eine Wahrheit und darum wird es auch ein bisschen gehen, aber ich möchte heute darüber hinaus über das sprechen, was wir sehen. Weil ich glaube, das, was wir sehen, werden wir ganz genau auch ernten. Okay? Du erntest, was du sähst, Schrägstrich, oder wenn wir es cool sagen wollen, siehst, habe ich heute die Predigt genannt, okay? Ich möchte ganz kurz eine Bibelstelle lesen, die ich euch mitgebracht habe. Und das ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, ab Vers 1. Ich habe jetzt mal die neue Genfer Übersetzung und ich lese mal aus der Stelle. Boah, das ist eine ziemlich lange Stelle und ich lese ja so ungern. Aber ich mache es für euch. Okay, Matthäus 20, ab Vers 1, okay? Und da heißt es, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Markt und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Okay. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr denn den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagten die Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir keinen Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Boah, war die Stelle lang. Okay. Das ist die Stelle, die ich mir ausgesucht habe. Für mich ist die Stelle eine der kompliziertesten gewesen, wenn ich die Gleichungen im Neuen Testament gelesen habe. Und mittlerweile verstehe ich ein Stück weit mehr, wenn ich die Stelle lese, als ich es getan hatte. Und ich möchte einfach darüber heute sprechen. Und mein Thema lautet, du erntest, was du siehst. Okay? Ich möchte zu Beginn beten, dann werden wir nochmal über die Stelle zu sprechen kommen. Aber ich möchte, dass ihr schon mal die Stelle gehört habt und dass eure Gedanken da sind. Okay? Okay, Halleluja. Und Herr, ich danke dir, dass wir heute Abend hier versammelt sind in deinem Namen, Herr. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen vorbereitest in Jesu Namen, Herr. Wir wollen empfangen, Herr, was du sagen möchtest, Herr. Wir wollen hören und verstehen, oh Gott, Herr. Und ich bete, Gott, Herr, dass du uns einen Geist schenkst, Herr, der uns verständlich macht, Herr. Ich bete, Gott, Herr, dass du dich wohlfühlst, Herr, und dass du das hineinsprechen kannst, was du möchtest, Herr. Halleluja. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Okay, Leute, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Und zwar war das so, als meine Geschwister und ich und meine Mom, mein Dad war schon hier in Deutschland vor uns gewesen, 5 Jahre zuvor. Und wir sind hier nach Deutschland gekommen und mein Bruder und ich, wir waren in der Grundschule und konnten damals kaum Deutsch sprechen. Und da haben wir Freunde gehabt, die ebenfalls nicht so gut Deutsch gesprochen haben, weil es auch Ausländer waren. Wir haben etwas Lustiges erlebt und ich möchte euch ganz kurz darüber erzählen, okay? Und zwar war das so, wir waren in der Grundschule und wir haben damals mit Pokémon-Karten rumgespielt und wir haben dann, oder ich habe mit einem Freund, mit einem Kumpel damals eine Wette abgeschlossen. Und er hat dann gemeint, okay, wenn derjenige die Wette verliert, dann bekommt er vom Gewinner etwas anderes, okay? Oder eine zusätzliche Karte. Und wir haben gewettet und nachdem wir gewettet haben, hat er gesagt, okay, wir geben uns das Versprechen und der Verlierer muss dann quasi auszahlen, okay? Und er hat dann in seine Hand reingespuckt und mir seine Hand gegeben. Und ich habe mir gedacht, okay, was will er denn von mir? Ich verstehe nicht, was er von mir möchte. Warum spuckt er in seine Hand und gibt mir seine Hand? Und er konnte ebenfalls nicht so gut Deutsch. Ich und mein Bruder, wir konnten ebenfalls nicht so gut Deutsch und wir haben uns nicht wirklich verständigen können. Und ich habe einfach nur in seine Hand reingeguckt und da war seine Spucke und ich wollte seine Hand nicht nehmen. Und er hat mir deutlich machen wollen, dass ich ebenfalls in meine Hand spucken soll und dann geben wir uns die Hand, damit quasi unser Versprechen gültig wird. Und ich habe, wie gesagt, kein Deutsch gesprochen, er war auch nicht der Beste. Ich habe einfach seine Hand angeschaut, er hat 2-3 Mal mir erklärt und ich habe mir gedacht, okay, er möchte, dass ich in die Hand spucke. Dann habe ich voll auf seine Hand reingespuckt. Habe ich in seine Hand reingespuckt und er hat gedacht, was machst du dann? Wollte voll auf meine Klamotten schmieren. Ich bin dann einen Schritt zurückgegangen und habe dann gesagt, was willst du eigentlich von mir? Er hat gesagt, wir geben uns doch Versprechen. Ich habe gesagt, können wir das nicht einfach so machen, dass wir uns so versprechen? Und wisst ihr, warum ich euch die Geschichte erzähle, ist, dass Gott uns ein Versprechen, eine Verheißung gegeben hat und wir denken uns, weil wir nicht seine Sprache, weil wir nicht seinen Herzenschlag kennen, denken wir uns, was möchte Gott von uns? Und statt, dass wir es annehmen, statt, dass wir es dieses Versprechen, was er, die Verheißung, die er uns gegeben hat, statt, dass wir es in Anspruch nehmen, sagen wir, ey, das ist nicht meine Liga, das ist nicht meine Welt. Und Gott hat uns eine Verheißung gegeben und Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Sein Versprechen und seine Verheißung ist es, wenn derjenige, der an mich glaubt, zu dem werde ich, in Johannes 1, Kapitel 1, Vers 14 heißt es, dass diejenigen, die an ihn glauben, denen gibt er das Recht, Kind Gottes zu sein. Das ist sein Versprechen und seine Verheißung, die er uns gegeben hat. Diejenigen, die an mich glauben, denen gebe ich das Recht, Kind Gottes zu sein. Und wisst ihr, damals, ich habe meinen Kumpel nicht verstanden, aber hätte er nicht in seine Hand reingespuckt, hätte ich ihm genauso meine Hand gegeben. Aber weil da Spucke da war, wollte ich ihm nicht mehr meine Hand geben. Und Gott hat uns eine Verheißung gegeben und wir denken uns, okay, ey, hört sich voll cool an. Ich möchte natürlich ein Kind Gottes sein. Ich möchte natürlich ein Sohn, eine Tochter Gottes sein. Und ich gebe ihm die Hand. Aber wir vergessen dabei, dass er uns noch eine weitere Verheißung gegeben hat und die möchten wir nicht in Anspruch nehmen, weil wir es nicht verstehen. Hätte er nicht in seine Hand reingespuckt, hätte ich ihm die Hand gegeben. Aber weil er reingespuckt hat, denke ich mir, nein, seine Hand nehme ich nicht an. Dieses Versprechen nehme ich nicht in Anspruch. Damit habe ich nichts zu tun. Was ich damit sagen möchte ist, wir nehmen die Sohnschaft, wir nehmen die Tochterschaft, aber wollen nicht das, was zusätzlich kommt. Gott hat dir durch den Glauben, den du an seinen Sohn Jesus Christus hast, gibt er dir das Recht, Kind Gottes zu sein. Aber das ist nicht alles. Er hat eine weitere Verheißung gegeben. Er gibt dir nicht nur ein neues Leben, sondern er gibt dir auch eine neue Welt. Habt ihr schon mal das davon gehört? Ich habe das mal so formuliert, weil ich versuche das ja in meinen letzten Predigten, habe ich ganz oft vom Reich Gottes gesprochen. Und ich habe so gut wie möglich versucht, das Reich Gottes euch klar zu machen, ein neues Verständnis darüber zu geben. Und für mich war das Reich Gottes nicht immer ein Thema gewesen, weil es für mich genug war, einfach ein Kind Gottes zu sein und einfach nur in dieser Bestimmung zu leben. Aber Gott gibt dir nicht nur eine Bestimmung und eine Identität, sondern er gibt dir auch einen Ort, er gibt dir auch einen Platz, in der du sein kannst, in der du diese Identität leben kannst als Kind Gottes. Und das ist das Reich Gottes. Und ich nenne es ein neues Leben, das ist die Sohnschaft und die Tochterschaft, die du hast, aber eine neue Welt, das Reich Gottes, was er dir gegeben hat. Aber weil wir das Reich Gottes nicht verstehen, oder wie Matthäus Evangelium schreibt, weil wir das Himmelreich nicht verstehen, nehmen wir es nicht in Anspruch. Wir denken uns, ey, für mich ist es nichts wert. Weil das Reich Gottes, wenn es in der Bibel beschrieben wird, dann ist es etwas, was so ziemlich klein aussieht, was nicht so toll ist und wovon viele keine Ahnung haben und sie nehmen es nicht in Anspruch. Aber das Reich Gottes ist eine weitere Verheißung, die Gott jedem gegeben hat, der an ihn glaubt und der eine Tochter und ein Sohn Gottes ist. Und er möchte, dass du nicht nur ein Kind Gottes bist, sondern er möchte, dass du ein Kind Gottes bist, der in seinem Haus wohnt. Und sein Haus ist nicht nur die Gemeinde, weil die Gemeinde ist viel zu klein, um sein Haus zu sein. Gottes Haus ist so viel größer und es ist das Reich Gottes. Du kannst die Gemeinde in das Reich Gottes hineinstecken, weil das Reich Gottes so viel Platz bietet, auch für jede Fehler und auch für Unperfektheit. Es gibt keine Gemeinde, die perfekt ist, aber du kannst die Gemeinde in das Reich Gottes hineinstecken, weil das Reich Gottes groß genug ist, um dich anzunehmen und dich so zu akzeptieren, wie du bist, mit deinen Macken, mit deinen Fehlern. Aber du kannst nicht eine Gemeinde, du kannst nicht das Reich Gottes nehmen und versuchen, in eine Gemeinde reinzupressen, weil das Reich Gottes so viel größer ist. Ich gebe euch ein Beispiel, warum es nicht geht. Du kannst nicht einmal unsere Gemeinde nehmen und sie in eine katholische Gemeinde beispielsweise reinstecken. Warum? Weil wir auf ganz verschiedenen Grundlagen beispielsweise stehen. Oder weil sie in bestimmten Punkten andere Dinge anders sehen. Das heißt, wir Gemeinden sind, Gemeinde ist etwas, was Gott geschaffen hat, wo wir hineinkommen können, wo wir Familie sein können, wo wir uns gemeinsam unterwegs sein können. Aber was machen die Leute, die nicht in einer Gemeinde sind, die keine Gemeinde haben, weil sie vielleicht irgendwo in Japan oder sonst wo leben und wo Christentum nicht so gängig ist oder fast sogar verboten ist oder weil die verfolgt sind? Was machen Christen, was machen Kinder Gottes, die nicht in eine Gemeinde gehen können? Gott hat nicht dein Glaubensleben beschränkt auf eine Gemeinde. Deswegen hat er dir sein Reich gegeben. Und das ist die Verheißung, die er dir gegeben hat. Gib ihm deine Hand und geh auf das Versprechen ein, was er dir gegeben hat. Du kannst ein Kind Gottes sein, aber gib dich nicht damit zufrieden. Warum spreche ich darüber? Weil ich seit 8 Jahren Christ bin und ich nach 8 Jahren Christsein erst diesen Aspekt oder diesen Punkt für mich entdeckt habe. Ich habe mir gedacht, ey, das ist das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ich bin ein Kind Gottes, aber ich habe so viele Struggles, so viele Probleme wie viele andere auch. Das heißt nicht, dass du in seinem Reich keine Probleme mehr haben wirst, aber du in seinem Reich wirst du damit anders umgehen. Und deswegen spreche ich und predige ich über das Reich Gottes. Und hier die Stelle, die wir vorhin gelesen haben, da geht es darum, dass Jesus uns klar machen will, wie es in seinem Reich aussieht. Wie es in seinem Reich aussieht, okay? Und das war so, dass die Menschen kein Verständnis über das Reich Gottes haben, wieder noch. Du kannst nicht den Himmel nehmen, wo die Menschen noch nie da waren und ihnen klar machen, so und so schaut der Himmel aus und beschreibst nur, wie der Himmel an sich ist. Das heißt, Jesus hat Beispiele genommen, die Menschen kannten, um ihnen das zu zeigen, was die Menschen nicht kennen. Und das ist der Himmel. Und das Reich Gottes ist der Himmel, der zu uns auf die Erde gebracht worden war und wo wir Menschen anfangen können, den Himmel hier auf dieser Erde zu erleben. Wisst ihr, du und ich, wir dürfen Kind Gottes sein durch unseren Glauben an Jesus. Aber dein Leben, mein Leben hat nicht begonnen, nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Mein Leben hat zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt begonnen, seitdem ich von meiner Mutter geboren worden war und seitdem ich die Welt betreten habe. Ab da hat mein Leben begonnen. Aber wir Christen, wir meinen immer, okay, wir sind Kind Gottes und da beginnt meine Zeit, aber vergessen dabei, in eine Welt hineinzukommen. Jesus hat dich nicht errettet, um dir einfach nur ein neues Leben zu geben. Er gibt dir ein besseres Leben und eine bessere Welt. Das Reich Gottes ist hier in dieser Welt, ist hier auf dieser Erde, aber du musst da hineingehen. Es ist nicht etwas, wo du hineingezogen wirst. Du kannst da hineingehen und du kannst in dieser besseren Welt leben, okay? Ich möchte einfach jetzt über die Stelle sprechen, worüber wir gesprochen haben. Was ist ein Prinzip, ein Reich Gottes Prinzip? Oder wie Matthäus sagt, das Himmelreich benutze statt Reich Gottes benutze Himmelreich. Aber es sind zweimal, das ist genau dasselbe, bloß dass Matthäus ganz oft Himmelreich benutzt, während Lukas Reich Gottes benutzt. Ich persönlich benutze eher Reich Gottes, weil ich mich damit wohler fühle. Und Jesus beschreibt uns, wie das Reich Gottes aussieht. Wisst ihr, wir Menschen, wir kennen das Prinzip, oder wir Christen kennen das Prinzip, wir sehen, was wir ernten, oder? Weiß jemand, wovon ich rede? Wir sehen, was wir ernten? Ihr habt schon mal davon gehört, ne? Ihr nickt, keine Ahnung, ob ihr es verstanden habt. Ich rede jetzt nicht von Karma oder so, ne? Und Karma ist not, keine Ahnung. Ich rede nicht und spreche nicht von Karma, okay? Wovon ich spreche ist, was in der Bibel geschrieben steht, was Paulus schreibt, dass wir Menschen das genau ernten werden, was wir säen, okay? Das heißt, wenn du Apfel säst, wirst du nicht irgendwie irgendwelche Birnen bekommen, du wirst ganz genau Apfel bekommen. Das, was wir säen, das werden wir auch ernten. Wovon ich aber sprechen möchte, ist, das, was ich sehe, werde ich ernten. Okay, und ich glaube, das geht in die Nächste Phase. Okay, weil die meisten Christen kennen dieses Prinzip, dass ich ganz genau das ernten werde, was ich sehe. Und abgesehen von Christen, selbst Menschen, die keine Christen sind, Menschen, die nicht an Gott glauben, Menschen, die nicht Kinder Gottes sind, selbst sie verstehen, oder viele von denen verstehen dieses Prinzip von Saat und Ernte. Du kannst erfolgreiche Menschen sehen oder fragen und auch auf YouTube und sonst was die ganzen Interviews sehen. Ich habe mal ein Interview gesehen von so einem erfolgreichen Mann oder auch Schauspieler wie Will Smith und die ganzen Leute. Sie sprechen immer wieder, hey, wenn ich Arbeit reinstecke, dann wird ganz automatisch Erfolg kommen. Wisst ihr, sie sind keine Christen, sie glauben nicht an Gott oder sind keine Kinder Gottes. Okay, und selbst sie verstehen das Prinzip von Saat und Ernte, weil sie wissen, hey, wenn ich etwas investiere, wenn ich irgendwo was hineinstecke, dann wird das nicht leer zurückkommen. Es wird was wieder kommen. Und das ist ein Prinzip, was in der Bibel geschrieben steht, was selbst nicht christliche Leute verstehen. Und ich spreche aber jetzt von Sehen und Ernten. Okay? Und Jesus spricht hier von der Geschichte, die ich euch einfach auf meine Art und Weise ein bisschen veranschaulichen möchte, okay? Und dazu habe ich meine drei Freiwillige. Der Eman kann nicht, ich kann jemand anderen rufen. Okay, Eman kommt auch, okay. Ich brauche mal meine drei Freiwillige. Freiwillige. Ich möchte ganz kurz das Prinzip erklären, was Jesus hier an dieser Stelle sagt, okay? Weil diese Stelle war für mich eine Stelle, die unglaublich schwierig war zu verstehen, weil ich mir gedacht habe, okay, Jesus kommt und erzählt die Geschichte. Und ich habe mir gedacht, um diese Geschichte ein bisschen einfacher zu machen, okay, verständlicher zu machen, spiele ich mal Jesus, okay, oder diesen Gutsherrn, der seine Arbeit eingestellt hat. Bei uns ist es nicht dieses Feld, sondern bei uns wird es McDonald's sein. Und dazu muss ich kurz mein Hemd ausziehen, weil ich habe mich natürlich vorbereitet. Jetzt kommt der wahre Chef, ey. Der Boss kommt. Okay. Wir sind bei McDonald's und ich habe natürlich ein McDonald's-T-Shirt an. Okay, wir sind bei McDonald's und ich bin unterwegs und ich bin der Chef bei McDonald's, okay? Und ich habe Arbeit zu verteilen und ich stelle den Emad ein und ich stelle die Hannah ein. Und ich stelle den David ein, okay? Mit Emad habe ich mich geeinigt. Emad, wenn du für mich arbeitest, okay, ab 5 Uhr morgens bis 17 Uhr, sage ich jetzt mal, dann bekommst du von mir 100 Euro, okay? 100 Euro bekommt der Emad von mir? 100 Euro. Wenn McDonald's so gut zahlen würde, dann... nee. Aber McDonald's zahlt ja nicht mit Falschgeld, also... okay, ich habe mit Emad geeinigt, dass er um 5 Uhr morgens beginnt und er 100 Euro von mir bekommt. Und jetzt bekommt die Hanna, die ich später treffe, um 8 Uhr, die beginnt um 8 Uhr zu arbeiten, ebenfalls bis 17 Uhr, von mir auch 100 Euro. Und David, den habe ich eigentlich früher eingestellt, aber er ist zu spät gekommen, wir kennen David. David kommt erst um 16 Uhr und bekommt von mir ebenfalls 100 Euro, okay? Und für mich war die Stelle so unglaublich schwierig zu verstehen, weil ich mir gedacht habe, ey Gott, wir lesen davon, dass du ein gerechter Gott bist. Warum bekommt der Emad 100 Euro und der David ebenfalls 100 Euro? Emad hat so viel länger gearbeitet, Hannah hat so viel länger gearbeitet als David und David bekommt 100 Euro. Ich habe mir gedacht, ey, diese Stelle, ich habe mir Gedanken drüber gemacht und mein Kopf ist zerplatzt und 2 Jahre später lese ich die Stelle nochmal, weil ich keinen Bock mehr auf diese Stelle habe, okay? Weil ich mir gedacht habe, was ist das für ein Gott? Ich möchte euch eine Frage stellen. Wer von den drei für wen hat sich das am meisten gelohnt? Für David, ne? Weil das war eben meine Antwort die ganze Zeit immer gesehen. Gott, für David, für den hat sich so unglaublich gelohnt. Er hat nur eine Stunde gearbeitet und er bekommt 100 Euro. Er bekommt 100 Euro. Und die beiden, die länger gearbeitet haben, bekommen ebenfalls nur 100 Euro. Was bist du für ein Gott? Wisst ihr, Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit und euch wird alles andere gegeben. Ich habe mir gedacht, okay, alles schön und gut. Das ist dein Reich. Hammer. Deine Gerechtigkeit, wo ist hier die Gerechtigkeit? Findet ihr es gerecht? Weil mit jemand habe ich ja ausgemacht 100 Euro und er hat genau das bekommen, wie ich es mit ihm ausgemacht habe. Die Hannah hat 100 Euro bekommen, David hat 100 Euro bekommen, okay? Und ich habe mir gedacht, Gott, was möchtest du damit sagen? Was möchtest du damit mir lernen? Und ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe gehört, dass Gott ebenfalls dem Letzten genauso viel gibt, weil Gott ein gnädiger Gott ist und deswegen hat er genauso bekommen. Ich habe mir gedacht, Hammer, dann möchte ich der Letzte sein. Ich möchte der Letzte sein, weil dann bist du gnädig und ich gebe mich mit dem zufrieden. Ich arbeite die eine Stunde und bekomme genauso viel wie die anderen. Aber ich finde es zu wenig, dass Gott einfach nur gnädig ist. Gott ist nicht nur gnädig, Gott ist gerecht. Und die beiden bekommen genau dasselbe. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen, was es sein soll, bis Gott mir die Augen geöffnet hat und ich entdeckt habe und erkennen durfte, wie unglaublich gerecht Gott tatsächlich ist. Wisst ihr, wir verstehen das Reich Gottes nicht oder das Prinzip oder die Prinzipien in seinem Reich nicht, weil unser Kopf, unser Denken ganz komplett anders ist als die von Gott selbst. Um die Prinzipien, um sein Reich zu verstehen, müssen wir so, nicht so denken, wie wir denken. Müssen wir ganz anders denken, als wir es gewohnt sind. Wir müssen anfangen, die Sache mit Gottes Augen zu sehen. Ich wollte der Letzte sein, weil ich genau ganz wenig Arbeit und viel Geld bekommen wollte. Die anderen beiden beschweren sich. Wir haben in der Stelle gesehen, dass die anderen beiden sich beschwert haben. Hey, warum kriegen wir viel weniger und der andere viel mehr? Wir haben doch mehr gearbeitet, bis Gott mir die Augen geöffnet hat. Wisst ihr, Gott ist anders als wir Menschen ewig. Für ihn spielt Zeit nicht so eine Rolle, wie es für uns spielt, weil unser Leben begrenzt hier auf dieser Erde ist. Aber Gott ist ewig und er sieht alles mit der Brille der Ewigkeit. Und ich habe mir gedacht, Gott, warum ist es so ungerecht? Und Gott hat gesagt, Nathan, du wirst diese Stelle niemals verstehen, wenn du nur diesen einen Tag siehst. Du wirst diese Stelle niemals verstehen, wenn du nur diesen einen Tag siehst, dass die Leute arbeiten. Was passiert am nächsten Tag? Was passiert am nächsten Tag? Am nächsten Tag kommt der Ehemann, arbeitet wieder um 5 Uhr morgens. Aber weil die beiden jetzt von mir ebenfalls eingestellt worden sind, kommt die Hannah auch um 5 Uhr morgens. David kommt um 5.10 Uhr. David kommt auch um 5 Uhr morgens. Gott sagt zu mir, du wirst diese Stelle niemals verstehen, du wirst mein Prinzip niemals verstehen, wenn du nur diesen einen Tag siehst, aber geh auf den nächsten Tag ein. Wisst ihr, Ehemann hat um 5 Uhr morgens vor einem Tag begonnen und um 5 Uhr morgens hat McDonald's noch nicht geöffnet. Um 8, okay, mein McDonald's hat noch nicht geöffnet. Um 5 Uhr morgens, bevor sie um 8 öffnen, hat Ehemann schon die ganze Vorbereitung gemacht. Er hat den Boden gewischt, er hat die Küche sauber gemacht, er hat alles vorbereitet. Dann kommt die Hannah. Und die Hannah beginnt um 8. Ehemann und Hannah stellen sich um 8 Uhr morgens in der Küche und die tun Pommes vorbereiten, die frittieren Pommes und machen Burger. Okay. Und die beide arbeiten den ganzen Tag in der Küche. David kommt jetzt um 16 Uhr. Um 16 Uhr. Und was macht David? Er macht dasselbe wie Ehemann und wie Hannah. Stehen sie jetzt nicht mehr in der Küche, sie stehen an der Kasse und sie verkaufen. Sie verkaufen die Burger und die Getränke und was sie immer auch da haben, okay? Ich habe mir gedacht, ey, er muss nur an der Kasse stehen, er bekommt 100. Aber was, wenn wir jetzt einen Tag weitergehen? Ehemann kommt um 5 Uhr morgens, er fängt an zu putzen. Er weiß ganz genau, wo der Putzeimer steht. Er weiß ganz genau, dass er den Boden wischen muss. Er weiß ganz genau, dass er die Küche sauber machen muss. Und Hannah kommt jetzt um 5 Uhr, aber sie kennt nur die Arbeit von 8 Uhr, ab 8 Uhr. Sie kommt um 5 Uhr morgens und denkt sich so, Alter, was muss ich hier machen? Wo stehen die Sachen? Was muss ich machen? Was habe ich verpasst? Ich kann die ganze Arbeit nicht mehr. Um 8 Uhr kennt sie ihre Arbeit und kann wieder ab da ganz mal beginnen. David kommt um 5 Uhr morgens. Er weiß nicht, wie man putzt. Er weiß auch nicht, wie man in der Küche arbeitet. Das Einzige, was er weiß, ist, wie man verkauft. Und jetzt bekommt jeder von ihnen nochmal 100 Euro. Nachdem Gott zu mir sagt, Nathan, wenn du nur einen Tag siehst, wirst du es niemals verstehen. Geh einen Tag weiter. Jetzt sehe ich bei allen die 100 Euro und ich denke mir, ey, ganz ehrlich, nicht für David hat sich am meisten gelohnt, sondern für Ehemann hat sich am meisten gelohnt, oder nicht? Für Ehemann hat sich am meisten gelohnt, wenn ich jetzt einen Tag weitergehe. Warum? Weil Gott ein gerechter Gott ist. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob David genauso viel hat wie die anderen, aber mit viel weniger Arbeit. Aber was hat er verpasst? Er hat verpasst, wie man putzt, er hat verpasst, wie man in der Küche arbeitet. Die Hannah, die kann zwar in der Küche arbeiten, aber weiß nicht, wie man putzt. Aber Ehemann dagegen hat alles im Griff. Und das Reich Gottes ist nicht für einen Tag, das Reich Gottes ist für die Ewigkeit. Das wird weitergehen mit unserem Leben. Nach unserem Leben wird das Reich Gottes weitergehen. Wer hat jetzt mehr? Meine Antwort war, Gott, du bist so gerecht. Du hast jedem das gegeben, was er verdient. Und ich möchte jemand sein, der drüber hinaus guckt und der drüber hinaus sieht, was Gott eigentlich im Background für mich hat. Emad ist jetzt so viel, hat jetzt so viel mehr als das, was ich nur sehe. Er hat die ganze Erfahrung. Okay, wie wollen wir das übertragen? Wisst ihr, das sind jetzt keine 100 Euro mehr. Wir drehen das jetzt auf weiß um, auf diese weiße Seite. Ja. Emad, dem wurde was Ungerechtes angetan. Jemand hat ihn geschlagen und er sagt, ey, ganz ehrlich, ich will nach den Prinzipien Gottes leben und ich vergib ihm. Okay, er sieht keine Schuld mehr und er vergibt diese Person. Emad wird geschlagen, okay? Die Hannah wird ebenfalls geschlagen und denkt sich, okay, ich vergib dieser Person. David genauso. Alle drei vergeben. Alle drei vergeben, okay? Alle drei vergeben. Und was haben sie alle geerntet? Die haben alle geerntet, was sie gesät haben. Was haben sie gesät? Sie haben Vergebung gesät. Okay, was hat jemand geerntet? Er erntet ein Herz, was nicht verbittert ist, ein Herz, das frei ist, ein Herz, das jemanden verzeihen kann. Was hat Hannah geerntet? Was hat David geerntet? Genau dasselbe. Genau dasselbe. Die haben alle genau dasselbe geerntet. Mit anderen Worten, sie haben alle selbst die 100 Euro bekommen. Okay, warum? Weil sie jetzt gearbeitet haben, haben sie alle 100 Euro bekommen. Aber jetzt bekommen sie alle ein reines Herz und ein sauberes Herz, das nicht klagt und das nicht verzweifelt ist, das nicht verbittert ist. Warum? Weil sie alle vergeben haben. Okay, was passiert jetzt? Emad vergibt aber jemanden, der seit 5 Jahren, der seit 5 Jahren ihm Böses antut. 5 Jahre lang tut man ihm Böses und er vergibt dieser Person. Hannah vergibt jemanden, der ihr seit einem Jahr Unrechtes tut. Und David seit einem Tag. Was haben sie? Sie haben alle immer dieses eine weiße Blatt, sie haben alle immer dieses eine 100 Euro, aber was hat Emad tatsächlich mehr? Was Emad mehr hat, sind die 5 Jahre. Vergibt man eine Person 5 Jahre lang? Vergibt man eine Person 20 Jahre lang? Was ist daran jetzt die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes ist, dass Emad nicht nur jemanden vergibt, sondern dass er das seit 5 Jahren schon tut. Und wisst ihr was? In seinem Reich spielt ein Tag so eine Rolle. Wenn du einen Tag jemanden vergibst, bekommst du nicht nur ein reines Herz. Wenn du das seit 10 Jahren machst, bist du nicht nur jemanden, verzeihst du nicht nur jemanden, sondern du bist selbst jemand, der gnädig ist. Hannah kann es seit einem Jahr tun, David kann es seit einem Jahr tun. Jetzt kann David sagen, hey, der Emad ist zwar seit 5 Jahren unterwegs und er vergibt Menschen seit 5 Jahren, ich bin seit einem Tag, aber ich habe genauso wie er ein weißes Blatt, ich habe genauso wie er ein reines Herz, ist doch alles schön und gut. Dann frage ich David, hey David, mach das mal 5 Jahre lang, kannst du das? Wird er nicht können. Weil die 5 Jahre, die hat Emad voraus. Er macht es seit 5 Jahren. Und wisst ihr, in seinem Reich ist es nicht nur das, was du sähst, wirst du ernten, sondern das, was du siehst, wirst du ernten. Und was sieht Emad? Emad sagt, hey, ich sehe jetzt so viel mehr als das, was ich nur sehe. Ich sehe das, was Gott für mich bereithält. Und was hat Gott für dich bereitgehalten? Das ist das, was so viele Menschen nicht erkennen können. Selbst Christen, selbst Kinder Gottes erkennen es nicht. Deswegen war der ältere Bruder vom verlorenen Sohn verbittert. Der verlorene Sohn war verloren und ist eines Tages wieder zurück zum Vater gekommen. Und was hat der ältere Bruder gesagt? Der ältere Bruder hat gesagt, hey, für den wird ein Party geschmissen. Was habe ich? Was der ältere Bruder vom verlorenen Sohn gesehen hat, waren die 100 Euro und gesagt, hey, ich habe die 100 Euro, aber mein Bruder hat so viel mehr. Nein, nicht der verloren war, hat mehr so viel mehr, sondern der ältere Bruder, der die ganze Zeit im Haus Gottes war, die ganze Zeit, der im Haus des Vaters war, hat doch so viel mehr. Er hat sich beschwert, ey, warum ist mein Bruder, der weg von meinem Vater war, warum wird für ihn eine Party geschmissen, warum bekommt er so ein tolles Essen, warum wird er so hammer gekleidet, warum bekommt er den Ring, alles Mögliche, während der ältere Bruder eigentlich in diesem Status die ganze Zeit gelebt hat. Warum? Weil sein Vater nicht nur König dann geworden ist, nachdem der verlorene Sohn zurückgekommen ist, sondern der Vater war schon immer König. Und der ältere Bruder hat schon immer in dem Status gelebt, eines Königssohns. Wisst ihr, das, was du sähst, wirst du definitiv ernten. Aber das, was du siehst, ist das, was Gott für dich bereithält und das, was du noch dazu zusätzlich ernten kannst. Wisst ihr, selbst Nicht-Christen werden das sehen und ernten. Sie werden das ernten, was sie gesät haben. Aber die allerwenigsten sehen zusätzlich das, was sie sehen. Und Gott möchte nicht nur, dass Emad die 100 Euro sieht, weil er denkt, ey, ich habe doch 8 Stunden gearbeitet, warum, oder 10 Stunden gearbeitet, warum bekomme ich nur die 100 Euro? Gott möchte nicht nur, dass er die 100 Euro sieht, er möchte, dass er die Arbeit dahinter sieht und was durch diese Zeit, was mit ihm geworden ist. Und wisst ihr, wir befinden uns in der Predigtserie Neun Geschmäcker, eine Frucht, und wir sprechen von den Geistes, von der Frucht des Geistes, und da lesen wir über die verschiedenen Früchte wie Liebe, Geduld, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr kennt die ganzen Früchte, okay, die möchte ich nicht jetzt einzeln darauf eingehen, weil es nicht gerade das Thema ist, sondern das Thema ist, er erntet jetzt eine Frucht, sei es jetzt Freude, weil er jemanden vergeben hat, ist er jetzt nicht verbittert, er erntet Freude, die Hanna erntet Freude und der David erntet Freude. Aber wisst ihr, wir Menschen verlieren uns in der ganzen Frucht. Warum? Weil die Frucht etwas ist, was die anderen Menschen sehen. Die Frucht ist etwas, was die anderen Menschen sehen. Und keiner von uns hier möchte schlecht bei anderen Menschen ankommen. Wie uns ist die Frucht so unglaublich wichtig, und ich sage nicht, dass die Frucht nicht unwichtig ist. Uns ist bloß die Frucht so wichtig, weil andere Menschen diese Frucht sehen. Aber jetzt hat Emad eine Frucht geerntet, so wie die beiden hier, aber Emad hat so viel mehr tiefere Wurzeln geschlagen, als die beiden es getan haben. Und wisst ihr, Gott sagt, nicht nur die Frucht, sondern ich möchte, dass du ein gesunder Baum bist. Und ich möchte, dass du ein Baum bist, der felsenfest ist und der Wurzeln hat, die so tief gehen, die andere Menschen nicht sehen können, aber die du sehen kannst. Und sobald du sie siehst, wirst du so viel mehr ernten. Warum? Du wirst dich nicht nur an der Frucht erfreuen, du wirst dich an eine andere Sache erfreuen. Du wirst dich erfreuen, dass dieser Baum nicht so leicht zu zerstören ist wie die anderen. Wenn Unwetter kommt, werden deine Wurzeln halten. Werden die anderen beide mit den Früchten untergehen werden. Und Gott sagt, wie wär's, wenn du das erntest, was du siehst? Und deswegen hat der ältere Bruder vom verlorenen Sohn das geerntet, was er gesehen hat. Was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass sein Bruder so gekleidet war und tolles Essen und tolle Party bekommen hat. Was hat er gesehen? Er war verbittert. Warum? Weil er nur mit neidischen Augen gesehen hat, hat er nur Verbitterung geerntet. Warum? Das, was du siehst, wirst du ernten. Wie wär's, wenn du dich freust, wie wär's gewesen, wenn er sich gefreut hätte, dass sein Bruder zurückgekommen ist? Er hätte nicht nur gesehen, dass sein Bruder wieder angenommen wurde, sondern er hätte gesehen, hey, ich darf in diesem Status die ganze Zeit schon leben. Und es wäre das gewesen, was er geerntet hätte. Und Gott möchte, dass du etwas erntest, was noch so tiefer geht als nur die Saat an sich. Er möchte, dass du etwas säst, etwas erntest, was du siehst. Und ich bete, und das ist mein Gebet, dass wir etwas sehen können, etwas Göttliches sehen können. Ich habe dieses Prinzip, jemanden, ich darf euch gerne hinsetzen, danke. Einen Applaus für die drei. Ich möchte, dass wir Augen bekommen, die Gottes Augen sind. Ich habe über dieses Prinzip mit jemandem geredet, und dieser Person hat zu mir gesagt, Nathan, heißt es nicht, dieses Prinzip, was du mir erzählst, heißt es nicht einfach, diesen positiven Mind zu haben, einen positiven Verstand oder positive Gedanken zu haben und die Sachen gut zu heißen? Ich habe gesagt, natürlich ist es gut, einen positiven Gedanken zu haben als einen negativen Gedanken. Du wirst jemand, der positive Gedanken hat, ja, denen wird es definitiv besser gehen als nur jemanden, der nur die ganze negativen Gedanken hat. Aber wisst ihr, es geht nicht nur darum, positive Gedanken zu haben, sondern es geht darum, Gottes Gedanken zu haben und die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wisst ihr, in der Bibel gibt es eine Stelle oder eine Geschichte von Josef, und ihr kennt die Geschichte. Josef wurde von seinen Geschwistern verkauft, weil sie neidisch auf ihn waren, und er wurde verkauft und war in Ägypten, und in Ägypten hat er als Sklave gedient, und er war sogar im Gefängnis, und irgendwann waren die Brüder wieder da, die haben sich wieder getroffen, und die Brüder haben dann, nachdem er sich ihnen wieder vorgestellt hat, als Josef, haben die Brüder Angst gehabt, und er hat gesagt, hey, wisst ihr was, nicht ihr habt mich verkauft, sondern Gott war derjenige, der mich gesendet hat. Gott war derjenige, der mich vorausgeschickt hat. Warum sagt er so etwas? Stimmt es nicht, dass seine Brüder ihn verkauft haben? Doch, seine Brüder haben ihn verkauft. Seine Brüder haben ihn verkauft. Er hätte ganz genau sagen können, ey, es stimmt, ihr habt mich verkauft und ihr werdet jetzt alle dafür bestraft werden, weil ich jetzt die zweitwichtigste Person im ganzen Land bin. Aber nicht, was die Brüder ihm angetan hat er gesehen, sondern was er gesehen hat, ist, dass Gott ihn vorausgeschickt hat. Und deswegen war es für ihn einfach, diese Menschen zu vergeben. Wisst ihr, ich sehe, und Ernte, das, was ich sehe, ist nicht das Prinzip, ich heiße einfach nur etwas gut, was jetzt momentan gerade schlecht ist. Es ist etwas, was du sehen und blicken kannst durch die Augen Gottes. Die Wahrheit ist, dass die Brüder ihn verkauft haben, den Josef verkauft haben. Aber das, was er gesehen hat, ist, dass Gott ihn da hingeschickt hat. Weißt du, wisst ihr was? Ihr habt bestimmt einige Sachen in eurem Leben erlebt, die nicht positiv waren. Und Gott möchte, dass du über diese Dinge mit anderen Augen siehst. Er möchte, dass du mit diesen göttlichen Augen siehst. Und er möchte, dass du in jeder Situation, negative Erfahrungen gemacht hast, er möchte, dass du auf diese Sachen siehst. Und er möchte, dass du das Göttliche oder die göttliche Führung in dem Ganzen siehst. Wenn du nur in diesen Niederlagen, wenn du nur in diesen negativen Erfahrungen, die du erlebt hast, all das siehst, was du nur sehen kannst und nicht das, was Gott dir zeigt und was Gott für dich hat, dann wirst du nur Negatives ernten. Du wirst nur Negatives bekommen. Du wirst dann nur sagen, hey, ganz ehrlich, ich wurde die ganze Zeit geschlagen, warum soll ich den vergeben? Warum passiert das nicht anderen Menschen? Und es gibt genug Leute, die so denken, Leute. Es gibt genug Leute, die so denken. Aber Gott möchte, dass du in allem, was du erlebt hast, dass du es mit göttlichen Augen siehst. Und das, was du nicht sehen kannst, wirst du auch definitiv nicht empfangen können. Wisst ihr, nicht einmal Gott können wir empfangen, nicht einmal Jesus können wir empfangen, wenn wir ihn nicht sehen. Und das war der Grund, warum die Menschen ihn damals nicht angenommen haben. Sie haben Jesus gesehen, aber sie haben nicht den Sohn Gottes in ihm gesehen und sie konnten Jesus nicht annehmen. Wisst ihr, Paulina, meine Frau, sie ist heute nicht da. Wir sind heute verheiratet und haben ein Kind. Und die Art und Weise, wie die ganze Beziehung überhaupt entstanden ist, wir waren auf einem Konzert, auf einem Hillsong-Konzert gewesen. Und ich stand da links von ihr, weiter vorne. Und sie war eigentlich so 10, 15 Meter weiter weg von mir. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich miteinander nicht geredet. Wir haben zwar in der Gemeinde uns getroffen, gesehen und so. Ich wusste auch, wie sie heißt und so, aber wir haben nicht miteinander gesprochen, wir haben nicht miteinander geredet, okay? Und als ich Lobpreis gemacht habe, als wir Lobpreis gemacht haben auf diesem Konzert, habe ich mich irgendwie voll beobachtet von ihr gefühlt, was auch tatsächlich so war. Sie hat mich die ganze Zeit angeschaut, so die ganze Zeit, und ich war so am Lobpreis machen. Und ich habe das erstmal nicht mal bemerkt, und meine Schwester sagt so, ey, ich glaube nicht, dass sie mich anschaut, ich glaube, sie schaut dich an. Und ich schaue sie so an. Tatsächlich war es so, dass sie mich die ganze Zeit schon beobachtet hat. Sie hat mich gesehen. Und weil sie mich gesehen hat, sind wir heute zusammen, okay? Du musst etwas sehen, erstmal, um es in Anspruch zu nehmen. Und ihr lacht, aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, ich lese diese Geschichten von Männern Gottes aus der Bibel, vor allem im Alten Testament. Ich habe mir gedacht, ey, die haben das ziemlich einfach gemacht. Wir 3 Tage fasten, auf dem Berg laufen, da beten und eine Begegnung mit Gott haben und entdecken, wer der richtige Partner ist. Ey, die Männer im Alten Testament haben das ganz clever gemacht. Was haben sie gemacht? Er hat sie gesehen und sie war vom schönen Gestalt und er nahm sie sich als Frau. Er musste sie erstmal sehen und erkennen, wie hübsch und wie schön sie war, damit er seine Frau bekommen konnte. Wisst ihr, dieses Sehen eröffnet und ermöglicht überhaupt, dass du etwas empfangen kannst. Wenn du etwas nicht siehst, wirst du niemals empfangen können. Wenn du nicht in den Situationen, wenn du nicht in deinen Erfahrungen die Führung Gottes siehst, wenn du nicht die Handschrift Gottes siehst, dann wirst du niemals Gottes Führung erleben und sehen können. Was wirst du sehen? Du würdest denken, hey, warum passiert mir wieder diese negativen Sachen? Warum musste ich durchfallen? Warum passiert mir dies? Und warum ist mein Chef so viel strenger mit mir und mit den anderen nicht? Du wirst immer nur mit diesen Sachen umgehen können. Aber du musst es überhaupt sehen, damit du empfangen kannst. Und weil Paulina mich gesehen hatte, sind wir überhaupt ins Gespräch gekommen. Wir sind ins Gespräch gekommen und so haben wir uns dann kennengelernt und ich habe sie dann auch im biblischen Sinne erkannt und wir sind schwanger geworden und haben ein Baby bekommen und so weiter. Wisst ihr, erstmal musste sie mich überhaupt sehen, damit wir überhaupt ins Gespräch gekommen sind. Erstmal musste ich sie sehen, damit wir überhaupt diesen Kontakt haben konnten. Was ich sagen möchte ist, unser Blick, unser Sehen ist so viel wichtiger, als wir es oftmals vermuten. Und das, was du siehst, wirst du ernten. Und Gott möchte, dass du so viel mehr siehst und so viel mehr erkennst, als das, was nur oberflächlich ist. Wisst ihr, dieses Oberflächliche ist so viel einfacher. Das ist so viel einfacher. Das erkennt jeder normale Mensch, der gesund ist, der etwas sehen kann. Das ist etwas Oberfläche ist, dass jeder Mensch sehen kann, aber weil du ein Kind Gottes bist, hat Gott etwas Göttliches für dich und er möchte, dass du deine göttlichen Augen einschaltest, um diese Sachen zu sehen und um diese Sachen empfangen zu können. Du wirst definitiv nicht das empfangen und sehen können, was du nicht siehst, okay? Jesus ist auf die Erde gekommen, die Menschen haben ihn nicht gekannt und nicht gesehen. Und weil sie ihn nicht erkennen konnten, weil sie ihn nicht sehen konnten, haben sie ihn auch nicht angenommen. Was haben sie getan? Sie haben ihn zum Kreuz gebracht, okay? Wisst ihr, Gott hat im Alten Testament seine Propheten gesendet. Er hat seine Propheten gesendet. Warum? Weil Gott so unglaublich groß ist, konnten die Menschen ihn nicht erkennen, konnten die Menschen ihn nicht sehen, okay? Und wisst ihr, wenn etwas so unglaublich Großes ist, dann kannst du das nicht auf so eine kurze Distanz erkennen und sehen. Du musst einen gewissen Abstand halten, um es erkennen und sehen zu können. Deswegen hat Gott seine Propheten geschickt, die ihn repräsentieren sollen, die für ihn sprechen sollten, damit das Volk überhaupt erkennt, ey, es ist ein Gott da, der lebendig ist, der sich für uns interessiert. Wisst ihr, diese Tür ist jetzt nicht unglaublich groß, okay? Aber wenn ich mich jetzt vor der Tür hinstelle, so nah, dann sehe ich nur eine weiße Wand, ich erkenne nicht mal, dass es eine Tür ist. Aber wenn ich einen gewissen Abstand halte, dann erkenne ich, oh, das ist nicht nur eine Wand, das ist eine Tür. Und genauso war es auch mit Gott. Gott ist so unglaublich groß und die Menschen können ihn nicht erkennen auf diese Art und Weise. Deswegen hat er Propheten geschickt, und durch diese Propheten sollten die Menschen Gott erkennen. Aber weil Gott so unglaublich groß ist, konnten diese Menschen ihn nicht erkennen. Und deswegen hat sich Gott gedacht, okay, dann werde ich meinen Sohn senden. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist mein Bild, mein Sohn ist mein Bild. Und durch meinen Sohn wenigstens, wenn sie es schon nicht durch meinen Propheten tun, dann sollen sie es durch meinen Sohn tun. Und wenn sie meinen Sohn sehen, dann werden sie meinen Sohn annehmen. Und wenn sie meinen Sohn annehmen, dann werden sie mich annehmen. Und so hat er Jesus gesendet. Und diesmal haben die Menschen nicht gesagt, dass Gott so unglaublich groß ist und dass sie ihn nicht erkennen können. Diesmal sagen sie, ey, Gott ist so unglaublich klein. Jesus soll der Sohn Gottes sein. Und weil Jesus so unglaublich klein in ihren Augen war, haben sie Jesus nicht erkannt und nicht gesehen. Und weil sie ihn nicht gesehen haben, weil er zu klein für sie war, weil Gott so unglaublich klein auf einmal dann aussah, haben sie Gott nicht in Anspruch nehmen können. Sie haben Gott nicht empfangen können. Sie haben Jesus und sein Erlösungswerk nicht empfangen können. Wisst ihr, der Grund, warum du nicht etwas Göttliches siehst, ist nicht, weil es zu groß ist, weil es zu klein ist, sondern das wird immer in unseren Augen selber, die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, die Augen, die wir haben, zeigen das Bild, was wir tatsächlich sehen. Es liegt nicht daran, dass das Bild verzerrt ist. Das liegt nicht daran, dass das Bild unscharf ist. Das Bild hat sich nicht verändert. Gott war groß und auch in Jesus war Gott groß. Aber die Menschen haben gesagt im Alten Testament, dass Gott so unglaublich groß war und sie ihn deswegen nicht erkennen können. Aber im Neuen Testament war Gott ihnen auf einmal wieder zu klein in Jesus. Der Fehler war nicht bei Gott, der Fehler war bei den Menschen. Weil sie Gott nicht erkennen konnten sie Gott auch nicht empfangen. Und ich möchte nicht, dass wir dahin kommen, dass wir diese göttlichen Dinge nicht mehr erkennen können und das Ganze auf Gott schieben. Ey Gott, du bist so groß, du bist so klein, das, was ich erlebt habe, ist so schwer, das, was ich durchgemacht habe, das kann ich niemals vergessen und verzeihen. Wisst ihr, Ausreden gibt es genug, aber keine Ausrede wird dir weiterhelfen. Du kannst diesen Blick Gottes haben und der wird nur an dir liegen. Und ich habe mir gedacht, ey, was ist das für ein Prinzip vom Reich Gottes, wenn der Fehler immer die ganze Zeit bei mir liegt? Wenn meine Augen nicht stimmen, wenn meine Perspektive nicht passt. Wisst ihr, je mehr ich mich mit dem Reich Gottes beschäftige, desto mehr sehe ich, dass der Fehler bei mir liegt und nicht bei irgendeiner anderen Person und schon gar nicht bei Gott. Und ich denke mir, ey Gott, das ist für mich gar nicht ermutigend, dass der Fehler immer die ganze Zeit bei mir liegt. Dass der Fehler nicht bei der Person liegt, die mich geschlagen hat, die mir Unrechtes angetan hat. Dass der Fehler nicht bei meinen Eltern liegt, die vielleicht mich falsch erzogen haben, sondern warum liegt der Fehler ständig bei mir? Und Gott sagt, hey, du wirst es ernten, was du siehst. Und was du siehst, ist immer, dass die anderen Unrecht haben und dass du eigentlich nichts Falsches getan hast. Und deswegen wirst du immer die Schuld bei den anderen suchen, nicht bei dir. Aber jetzt sage ich, dass die Schuld bei dir ist und jetzt wirst du mit den anderen Sachen umgehen können. Ich habe mir gedacht, wie soll ich jetzt damit umgehen? dass ich sehe, dass die Schuld auf einmal bei mir liegt. Und ich sage es euch, im Reich Gottes, wenn du es verstanden hast und wenn du es siehst, dann macht es so Spaß, deine Schuld und deine Fehler zu sehen. Und ich denke mir, ey, jetzt sehe ich meine Schuld und meine Fehler und wenn ich das mit meinen Augen sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, das ist daran nichts ermutigend. Warum? Weil die Schuld und meine Fehler immer ständig bei mir liegen. Es ist so wenig ermutigend. Aber wenn ich das jetzt mit göttlichen Augen sehe, sehe ich, ey, das ist meine Schuld und es ist meine Fehler. Was sagt das mir? Das gibt mir die komplette Autorität über mein eigenes Leben. Was Gott sagt ist, wenn die Schuld bei dir liegt, wenn die Schuld nicht bei irgendeinem anderen Menschen liegt, dann heißt es doch nicht anders als, dass die Menschen, die um dich herum sind, keine Autorität über dein Leben haben, sondern dass du der Einzige bist, der Autorität über dein eigenes Leben hat. Und das hat mich freigemacht, weil ich zu sehen, dass die Schuld nicht bei anderen Menschen liegt. Egal, ob mir irgendjemand Falsches angetan hat. Egal, ob mir irgendjemand Unrechtes angetan hat. Ich möchte die Schuld und meine Fehler bei mir erkennen und sehen, weil ich ganz genau weiß, das ist etwas, was mir weiterhelfen wird. Warum? Sobald ich die Schuld bei anderen schiebe oder bei anderen sehe, werde ich ihnen immer Autorität geben über mein Leben. Aber nicht diese Menschen haben Autorität über dein Leben, sondern in seinem Reich geht es um dich. Und es ist das, was ich am Anfang nicht akzeptieren konnte. Ey Gott, ich war so fromm aufgezogen, dass ich mir gedacht habe, ey, in deinem Reich, Herr, da geht es nur um dich. Aber Gott hat dir doch nicht eine Welt gegeben, wo er die ganze Zeit einfach nur da ist und wo er auf dem Thron sitzt, sondern Gott hat dir eine Welt gegeben und in der Welt sitzt du auf dem Thron und er regiert über dein Leben zwar, aber du hast die Autorität über dein Leben. Und das ist das, was wir etwas vergessen. Das ist das, was wir vergessen. Gott hat dir komplette Autorität über dein eigenes Leben gegeben und du bestimmst über dein Leben. Und wenn du das so siehst, dann wird niemand anders mehr Schuld in deinem Leben haben. Und du wirst nicht zugrunde gehen und auf den Boden gehen, weil du die Schuld bei dir siehst. Das wird dir Kraft und Energie geben, zu sehen, dass die Autorität und die Kraft über dein Leben in deinen eigenen Händen ist. Und Gott möchte, dass du etwas jetzt siehst, was du zuvor nicht gesehen hast. Und es ist seine Handschrift in all dem, was du erlebt hast. Und vielleicht wurdest du missbraucht, vielleicht hat dir irgendjemand Unrechtes angetan, aber Gott sagt, ich möchte, dass du jetzt meine Augen hast und dass du die Welt mit meinen Augen siehst. Wisst ihr, ich arbeite jetzt mittlerweile schon länger bei der Post und ich kann auf meinem Leben zurückschauen und genauso sagen, hey, was ist mit meinem Leben jetzt passiert? Ich hab angefangen, Theologie zu studieren, dann habe ich doch pausiert oder abgebrochen, wie auch immer. Jetzt arbeite ich bei der Post. Was ist daran positiv? Was ist daran positiv? Und das ist der Blick, den man zuallererst haben könnte. Und aber weil Gott meinen Blick und meine Perspektive verändert hat, bin ich erfüllt mit Freude. Und ich denke mir, hey, ich habe mein Studium abgebrochen und dafür habe ich es. Irgendwann will ich wieder mein Studium angehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber momentan weiß ich, dass ich da, wo ich jetzt gerade bin, bei der Post, so viel mehr lernen kann als sonst auf irgendeiner Uni oder von irgendeinem Lehrer, weil ich weiß, dass Gott das Handschrift gerade auf meinem Leben ist. Und ich möchte das Göttliche sehen an dieser ganzen Sache. Was ist nun göttlich an der ganzen Sache, bei der Post zu sein, jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren? Und ich habe das Wetter diese Woche gesehen. Ich war komplett nass und die Briefe waren komplett nass, kommen irgendwelche Fußgänger, beschweren sich noch, ey, so kann man doch eine Pakete abgeben, ist doch komplett nass. Und ich denke mir, okay, es ist wurscht. Was ist daran positiv? Das Positive daran ist, dass ich ein neues Herz und ein neues Verständnis von dem bekomme, was Gott für mich hat. Was sehe ich da? Ich denke mir, ey, Paulus und die anderen Jünger, die sind mit dem Schiff gereist und haben die Botschaft übertragen, ey, ich darf das mit dem Fahrrad machen. Ich darf das mit dem Fahrrad machen und sie haben ihr Leben aufgeopfert, um die Botschaft, die lebendig ist und die Leben spenden soll, rüberzubringen zu Menschen und die haben dafür ihr Leben geopfert und ich mache das so gemütlich. Klar bringe ich zwar nicht das Evangelium, aber ich bringe ihnen genauso ihre Rechnung, ich bringe ihnen genauso ihre Post, aber was macht Gott damit? Nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, gleich, ich bringe ihnen das Evangelium, aber was macht es mit mir? Mit mir macht es, dass ich anfange, die Menschen um mich herum wertzuschätzen und zu sehen, was Gott für mich und für mein Leben hat. Und ich denke mir, Gott, ich möchte so viel mehr ein Verständnis dafür haben, wie wertvoll dein Wort ist und wie die Menschen es brauchen. Und ich möchte dafür meinen Beitrag leisten. Und was war früher mein Gedanke? Mein positives Denken früher war, hey, ich möchte zu den Menschen gehen und von Jesus erzählen. Aber mein göttlicher Gedanke, was jetzt höher ist als meine positive Gedanken ist, selbst da, wo ich bin und selbst da, wo ich kein Wort mit dem Menschen überhaupt ins Gespräch komme, selbst da kann ich Segen reinbringen. Und ich bin definitiv überzeugt, dass jedes Haus, dass jede Wohnung, dass jede Familie, dass jede Person, denen ich überhaupt, selbst wenn es eine 2.000-Euro-Rechnung ist, ja, dass sie gesegnet werden. Warum? Weil mein Gebet jeden Morgen ist, Gott, da wo ich hinkomme, als dein Kind, als dein Sohn, wo der es verstanden hat, in deinem Reich zu sein, da soll deine Befreiung, da soll deine Erlösung und da soll ein Stück von deinem Reich, ein Stück von deinem Himmel hineinkommen. Und ich bete das jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe oder während ich arbeite manchmal, und ich merke, dass da etwas hineinkommt, was zuvor nicht hineingekommen ist. Ob es tatsächlich was passiert, ob dafür wirklich irgendjemand da zum Glauben kommt, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das hineinzubringen, wofür Gott mich hat. Und ich denke mir, ey, ich möchte über jede Situation, über jede Niederlage, über jeden Hindernis, den ich gegangen bin, einen komplett anderen Blick, und auch das, was vor mir liegt, möchte ich in einen anderen Blick bekommen und so viel mehr ernten, als das, was ich nur sehe. Und Gott ist heute Abend hier und er möchte, dass du die Früchte trägst, die er für dich hat. Er möchte, dass du die Früchte trägst, die er für dich hat. Wir lesen es in Galater, wir befinden uns in dieser Predigtserie, worum es geht, dass wir Früchte tragen sollen. Okay, Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung, all die Sachen könnt ihr selber lesen. In Galater 5 könnt ihr selber lesen. Aber Gott möchte doch nicht nur, dass du Früchte trägst. Er möchte doch nicht nur, dass du Früchte trägst. Er möchte, dass du dieser Baum bist. Und wisst ihr was? In seinem Reich geht es nicht die ganze Zeit und dreht sich nicht die ganze Zeit darum, dass du irgendwelche Früchte trägst, sondern Gott möchte, dass du dieser Baum bist. Aber wo dreht es sich immer um diese Früchte? In unserer Welt. In unserer Welt wollen wir immer diese Früchte. Wir wollen immer, ganz ehrlich, wenn ich das so denke, warum sollte ich bei der Post arbeiten? Ich habe nicht einmal Ansehen, wenn ich bei der Post so bin, da habe ich nicht mal Ansehen bei meiner Frau, warum sollte ich dann Ansehen bei den anderen haben? Wisst ihr, man kann es genauso denken. Man kann es genauso denken. Aber ich lebe doch nicht für die Früchte. Ich lebe, weil ich ein Baum bin und weil meine Wurzeln schlagen. Und die Früchte sind doch etwas Natürliches, was kommen sollen. Möchtest du nicht ein Baum sein, wie es in den Psalmen geschrieben steht, das am Wasser ist und wo Wasser sich oder am Fluss ist, wo sich Wasser rausziehen kann und fest ist, so zu jeder Jahreszeit, zu jeder Situation, egal was für Stürme auch kommen, möchtest du nicht so ein Baum sein? Die Früchte sind etwas, was automatisch kommen werden, wenn du so ein Baum bist. Und in seinem Reich geht es darum, nicht was du leistest, nicht was du für ihn vollbringst, sondern welche Person du in seinem Reich bist. Ich habe mit jemandem geredet und ihm vom Reich Gottes erzählt und diese Person sagt mir, ey, ich möchte doch für Gott was reißen. Ich möchte doch was Heftiges aufbauen und sonst was. Und ich find das Herz unglaublich, weil früher war mein Herzensschlag genauso und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie negativ drüber reden oder sonst was, weil ich das gut finde, für Gott etwas, für Gott, also Gott dienen zu wollen. Daran ist nichts schlecht. Aber weißt du, wenn du das Prinzip vom Reich Gottes nicht verstanden hast, dann wird es immer dein Anliegen und deine Motivation sein, ey, was kann ich für Gott tun? Welche Dienst oder welche Aufgaben kann ich für Gott die ganze Zeit erledigen? Und er sagt dann zu mir, ey, hast du nicht mehr dieses Herz? Ich sage so, doch. Aber weil ich in seinem Reich bin und weil ich das verstanden habe, hat sich meine erste Priorität verändert. Meine erste Priorität ist nicht für Gott etwas aufzubauen und zu reißen, sondern meine Priorität und mein erstes Anliegen in seinem Reich ist es, voll und ganz einfach nur ihm zu gefallen. Jemanden, der in seinem Reich ist, der kümmert sich nicht in erster Linie darum, was er für Gott machen kann, sondern dass er einfach nur Wohlgefallen bei Gott hat. Meine Mutter hat öfters jetzt zu mir und zu meinem Bruder gesagt, hey, ihr beide, ihr seid zwar meine Söhne, aber ihr wohnt nicht mehr bei uns. Thomas ist mein Schwiegersohn, euer Schwager, und er wohnt bei uns. Und obwohl er nicht mein Sohn ist, ist er jetzt in dem Moment, wo er bei uns wohnt, so viel mehr Sohn, als ihr beide es sein könntet. Warum? Weil er in meinem Haus ist und er sich um die ganzen Sachen kümmert. Er geht einkaufen für uns, er kocht für uns, er kümmert sich um seine Kinder, er erledigt all diese Sachen und das können du und dein Bruder nicht tun. Warum? Weil ihr nicht in meinem Haus wohnt. Wisst ihr, wir versuchen etwas für Gott zu leisten, zu tun und meinen, damit Gott gefallen zu können. Aber wir tun Gott den meisten Gefallen, wenn wir in seinem Reich sind. Thomas ist zwar mein Schwager und nicht der echte Sohn von meiner Mama, aber meine Mutter profitiert so viel mehr von ihm, weil er einfach nur bei denen zu Hause wohnt. Und Gott möchte nicht in erster Linie, dass du einfach irgendwelche Sachen für ihn erledigst. Er möchte einfach, dass du bei ihm bist. Und deswegen habe ich am Anfang von unserem Gottesdienst gesprochen. Ey, es ist unglaublich, dass Gottes Gegenwart damals schon gewesen ist mit dieser Wolke und Feuersäule. Aber wisst ihr, was das Beeindruckende war? Dass Moses derjenige war, der nicht nur gesagt hat, ich möchte nicht nur die Gegenwart Gottes und dass Gottes Gegenwart bei uns ist, sondern ich möchte jemand sein, der in Gottes Gegenwart ist. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht und ist im Zelt der Begegnung gewesen. Und der Unterschied ist, dass er der Einzige war, der Gottes Reden gehört und verstanden hatte. Warum? Weil er nicht nur das empfangen hat, dass Gottes Gegenwart da ist, sondern er hat sich selber hineingeworfen in Gottes Gegenwart. Und Gott hat dir seine Verheißung und sein Versprechen gegeben und er gibt dir seine Hand. Solange du immer nur die Spucke siehst, was etwas so klein ist, wirst du ihm niemals die Hand geben. Aber Gottes Verheißung ist für dich nicht nur, dass du ein Kind Gottes bist, sondern ein Kind, das in seinem Reich lebt und in der Welt lebt, den er für dich hat. Gott hat dich errettet und befreit und hat dir ein neues Leben gegeben und er hat dir eine neue Welt gegeben und es ist sein Reich und in seinem Reich herrscht dieses Prinzip, das, was du siehst, wirst du definitiv ernten. Das, was du sähst, wirst du definitiv ernten. Aber darüber hinaus, nicht nur dieses Sehen, sondern dieses Sehen wird eine neue Tür öffnen für deinen Segen. Zum Abschluss möchte ich ganz kurz darüber sprechen, dass das Reich Gottes so unglaublich viele Parallelen zum Garten Eden hat. Als Gott den ersten Menschen Adam geschaffen hatte, hat er ihn in den Garten Eden gesetzt und da durften sie leben und in dem Garten durfte er sich von allen Früchten was rausnehmen. Er durfte sich von allen Früchten was nehmen und er konnte so viel essen, wie er wollte. Und wisst ihr, Gott hat von Anfang an dieses Bild gehabt, dass er für den Menschen etwas hat, wo der Mensch sich davon die ganze Zeit nehmen kann. Und in seinem Reich ist es genauso. Er hat uns sein Reich gegeben und von seinem Reich können wir uns jeden Segen, den wir haben können, nehmen. Wir können uns jeden Segen rauspicken, den wir nehmen. Aber was wir Menschen jetzt und hier gerade tun, ist, dass wir uns nur den Segen rausnehmen, den wir sehen, aber nicht das, was wir sehen können. Aber Gott möchte, dass wir in diesem Garten sind, wo wir alle Früchte rausnehmen, wo wir uns von jeder Frucht was nehmen können, okay? Und in seinem Reich kannst du das alles tun. Was kannst du tun? Du kannst jemand sein, der vergibt, indem du das immer tust. Ich möchte nicht nur irgendjemand sein, der die ganze Zeit nur vergibt, sondern ich möchte selbst jemand sein, der eine gnädige Person sein. Und weil Emad seit 5 Jahren vergeben hatte, ist er nicht nur jemand, der vergibt, sondern er ist eine gnädige Person geworden. Er ist dieser Baum geworden, der tiefe Wurzeln hat. Und Gott möchte, dass du in seinem Reich dich platzierst und dass du dieser Baum bist, der all diese Bestimmung erfüllt, die er für dich hat. Und in dem Segen kannst du leben. Und Gott möchte nicht nur, dass du diese Oberflächige dir abkratzt, sondern er möchte dieses Tiefgründige dir geben und dieses Oberflächige wird automatisch kommen. Und das ist das, was ich glaube und das ist das, was Gott uns heute Abend sagen möchte. Öffne deine Augen und siehe in allem mein Werk und mein Handeln und meine Führung und dann wirst du den Segen bekommen, den du zuvor nicht bekommen hast. Okay? Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, möchte einfach für uns beten. Halleluja, Halleluja. Und Herr, ich bete Gott, dass wir verstehen, Herr, was du uns sagen möchtest, Herr. Ich habe das versucht in meinen Worten, Herr, so gut wie möglich, Herr. Aber ich danke dir, dass du weiterhin, Herr, an unserem Herzen dran bist, Herr. Dass du uns ein Verständnis darüber gibst, Herr, wer du bist, Herr. Und wie dein Herz für uns schlägt in Jesu Namen, Herr. Und du hast uns nichts vorenthalten, Herr. Herr, du hast uns nichts vorenthalten, Herr. Du möchtest uns all den Segen geben, Herr. Und ich bete Gott, dass wir es in Anspruch nehmen, Herr, indem wir unseren Augen öffnen, indem wir erkennen, Herr, was du für uns bereithältst in Jesu Namen, Herr. Wir wollen auf dich schauen, Herr, und wir wollen auf dich blicken in Jesu Namen, Herr. Und deine Führung, Herr, und dein Werk darin sehen, Herr. Und ich bete Gott, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum segnest in Jesu Namen, Herr. Herr, du siehst ganz genau, Herr, auch wenn ich das nicht erkenne, auch wenn ich das nicht sehe, du siehst ganz genau, was sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben, Herr. Was es mit ihnen gemacht hat, Herr. Wie sie auf diese Sache reagieren, Herr, und wie ihr Blick auf diese Welt ist, Herr. Und ich bete Gott, Herr, dass du da wirklich, Herr, ihr Denken, ihr Handeln, Herr, ihr Verständnis, aber vor allem ihr Bild, Herr, auf ihr Leben und auf dieser Welt, Herr, dass du es veränderst in Jesu Namen, Herr, damit sie ein freies, Herr, und ein erfülltes Leben leben können in Jesu Namen, Herr. In dem ganzen Segen, Herr, was du für sie bereithältst, Herr. Du bist gut und dafür danke ich dir, Herr. In deinem Namen bete ich, Herr. Amen.